Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind wir wieder, der Jens und ich. Herzlich willkommen. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott. Hallo Axel. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, was hast du heute mit uns vor?
Ja, heute haben wir was ganz Spannendes vor. Und zwar werden wir uns heute mal mit dem neuen Buch von dir, Jens, beschäftigen. Und zwar Gesund in 4 Tagen, was wir von unserer Evolution für ein gesundes Leben in modernen Zeiten dringend lernen müssen. Ein super interessantes, total spannendes Buch, das ich euch heute mit dem Jens vorstelle. Also ich habe mir quasi heute den Jens als Gast eingeladen und das Buch wirklich, kann man sagen, akribisch durchgearbeitet. Denn so zum Anfang würde ich sagen, ist das wirklich ein Kompendium. Das ist, ein Kompendium nennt man ja ein kurz gefasstes Lehrbuch. Und ich würde sagen, das ist es. Und ich fange einfach direkt mal an. Wir gehen einfach in das Buch rein. Ihr werdet heute vielleicht manchmal ein bisschen blättern hören, weil ich habe das Buch hier vor mir liegen und habe natürlich mir sehr viele Notizen gemacht, einiges angemarkert. Wir werden nicht alles besprechen können heute mit dem Jens. Ich werde viele Fragen haben, aber jetzt schon mal vorweg gesagt, besorgt euch das Buch. Wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken. Ich kündige das jetzt nicht so reißerisch an, weil wir irgendwie das Buch unbedingt verkaufen wollen. Natürlich auch, ne? Klar, aber also es ist wirklich ein ganz, ganz gelungenes Buch. Und ja, ich würde sagen, es geht, ich fange einfach an, ich quatsche jetzt einfach so drauf los. Es geht einfach von A wie evolutionäre Anfänge. Da fängt es an, würde ich sagen. Und es geht über ganz, ganz viele Themen wie, sehr interessant, werden wir nachher drüber sprechen, über Vitamin N. Ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Einen Spannungsbogen müssen wir ein bisschen aufrechterhalten. Und es geht auch über den Sinn des Lebens oder auch nicht, Fragezeichen, bis Z wie Zucker. Also alles ist darin enthalten. Ich stelle es gleich noch ein bisschen näher vor. Fang von hinten an. Und zwar die letzte Seite ist die Danksagung, die der Jens geschrieben hat. Und da, das möchte ich gerne einfach mal zitieren, weil ich das total cool finde und dann sage ich was dazu. Und zwar steht dort, von der ersten Idee dieses Buches bis zur Fertigstellung sind insgesamt 7 Jahre vergangen. Eine Reise voller Höhen, Tiefen und zahlreicher Momente, in denen ich mehrfach alles hinschmeißen wollte. Doch wie so oft im Leben zeigte sich, dass Ausdauer und das richtige Umfeld den Unterschied machen können. Und da will ich mal einsteigen, Jens. Und zwar, ich finde es total klasse, dass du nicht hingeschmissen hast, weil das Buch ist echt wirklich klasse. So, jetzt bist du mal kurz dran.
Ja, das ist, also jeder, der mal ein Buch geschrieben hat, der weiß, wie schwierig das manchmal ist, dran zu bleiben. Ja, also wir hatten ja auch mal in einer Episode das Thema dranbleiben. Ich glaube, das war sogar die erste in diesem Jahr. Und das ist bei so einem langen Projekt natürlich echt das Thema, weil du hast manchmal Phasen, wo du viel Zeit investieren kannst. Da bist du drin, da bist du im Flow, da läuft es, da machst du viel Textmasse. Und dann kommen wieder so Phasen, da hast du dann viel zu tun, viele andere Themen, viele andere Baustellen. Dann kommst du davon weg. Und die Prioritäten verschieben sich und dann hast du dann nach 4, 6 Wochen wieder das Problem, du musst dich erstmal wieder einlesen. Ja? Wo habe ich denn aufgehört? Wo habe ich angefangen? Was habe ich schon? Was brauche ich noch? Und so ging das im Prinzip die ganze Zeit, weil immer irgendwas dazwischen kam. Und das habe ich ja auch in der Danksagung auch geschrieben. Ich habe ja auch dem Corona-Lockdown gedankt. Denn da war ja wirklich mal die Chance, sich mal wirklich 3 Monate, 4 Monate, denken wir noch an den langen Lockdown, der von Dezember, glaube ich, bis Ostern irgendwie ging, wo man dann wirklich Zeit hatte, sich mal hinzusetzen. Und ich habe da in der Zeit einmal dieses Buch mehr oder weniger zu Ende geschrieben. Und ich habe auch noch ein weiteres Buch geschrieben. Das kommt vielleicht dann nächstes oder übernächstes Jahr. Da muss jetzt auch noch mal wieder ein Feinschliff kommen und noch mal 2, 3 Monate Gehirnschmalz rein, dann ist es vielleicht auch rund. Aber vielleicht mal zu den Anfängen dieses Buches oder dieser Buchidee, ja, weil es braucht ja letztendlich eine Idee. Man muss ja irgendwas zu sagen haben. Und bei mir war es eben so, dass ich ja für meine Promotion damals Studien gemacht habe. Diese Studien waren insofern besonders, weil wir die Grundidee hatten, wir nehmen einfach mal Kölner, Hamburger, Münchner, also Leute aus Großstädten und versetzen die mal wieder in die Steinzeit. Und da haben wir natürlich überlegt im Vorfeld, okay, wo gibt es denn überhaupt noch Wildnis? Und Wildnis gibt es fast nicht mehr. Also in ganz Europa gibt es eigentlich fast keine Wildnis mehr. Mit Wildnis ist gemeint, dass auch Landstriche niemandem gehören. Also, ne? Die wild sind. Und das findest du eigentlich in ganz Europa kaum noch. Und von daher haben wir überlegt, okay, wo können wir das denn überhaupt machen? Und jetzt haben wir dann glücklicherweise in Europa so einige Naturparks. Und ein Naturpark ist in der Nähe sogar von Köln, nämlich der Naturpark Delux. Das ist ein Zusammenschluss von Luxemburg und Deutschland, da an der Grenze in Bollendorf. Da hat man einen Naturpark kreiert. Und da haben wir damals überlegt, okay, da machen wir unsere Studie. Da haben wir die Chance, dass wir nicht nach 300 Meter Wandern sofort vor einer Straße stehen und irgendeinen Stacheldraht über Zaun überqueren müssen. Und haben dort sozusagen Feldstudien gemacht. Und zwar mit der Grundidee, wir wollten wissen, was passiert denn eigentlich, oder ich wollte das wissen, was passiert denn eigentlich, wenn man Städter, die jeden Tag im Supermarkt einkaufen, die morgens sich irgendwo ein Brötchen ziehen und einen Kaffee und damit zur Arbeit gehen. Was passiert eigentlich, wenn man die sozusagen wieder in die Wildnis zurückversetzt und im Prinzip ja alles anders macht auf den Punkt, wie wir das hier machen? Also kein Gang zur Kaffeemaschine morgens, kein Gang zum Kühlschrank, vielleicht das Müsli oder was auch immer man morgens so präferiert, sondern erstmal den Tag beginnen mit auf die Jagd gehen. Den Tag beginnen mit Sammelaktionen. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann immer völlig ziellos auch losgelaufen. Wir hatten dann Guides dabei, die hatten dann auch einen Kompass, dass man so ungefähr wusste, wo man ist. Und die Teilnehmer wussten, dass sie zwei Mahlzeiten am Tag bekommen und eine Mahlzeit haben sie direkt am Anfang bekommen. Die konnten sie sich über den Tag einteilen. Und die andere Mahlzeit, die gab es eben, wie wir das auch aus den Asterix- und Obelix-Filmen noch, Filmen oder den Comics kennen, na, am Ende des Tages. Wenn also die Jagd erfolgreich war, wenn man so ein paar Römer verkloppt hat und hat so ein paar Wildschweine gejagt, dann am Ende des Tages gibt es dann eben die Belohnung. Und so haben wir das organisiert, dass wir sozusagen alle modernen Hilfsmittel uns mal weggedacht haben, haben die Leute dort in diesen Naturpark gestellt und haben denen gesagt, okay, help yourself, schlagt euch mal durch. Ja? Da man ja in Europa nicht jagen darf, haben wir das natürlich ein bisschen organisiert. Ja, es gab dann so Essen auf Rädern. Wir haben dann außerhalb von einem Naturpark haben wir dann gekocht für teilweise 40 Leute. Ne? Unsere Studienteilnehmer haben wir dann eingeteilt in mehrere Gruppen. Und so mussten wir dann mit einem kleinen Lieferwagen dann abends sozusagen den Essen auf Rädern liefern. Der Sebastian, der mit mir die Studien gemacht hat, und ich, wir sind da tagelang in der Küche gewesen und haben immer diese Mahlzeiten vorbereitet. Und wir haben nur Mahlzeiten vorbereitet, die unter dem Stichwort Paläoernährung laufen, also paläolithische Steinzeiternährung. Gibt auch andere Begriffe dafür. Also im Prinzip Nahrung, die man theoretisch sammeln kann und die man theoretisch jagen kann. Nur diese Nahrungsmittel haben wir verwendet, die haben wir verkocht und die wurden dort eben konsumiert. Und was wir wissen wollten, ist, was passiert eigentlich in unseren Blutbahnen? Was passiert am Anfang im Vergleich zum Ende? Wir hatten das einige Jahre vorher schon mal in den Pyrenäen durchgeführt, haben dort angefangen mit 10 Tagen. Und ich selber war da auch als Teilnehmer dabei und die 10 Tage waren echt eine Mördertour, muss man wirklich sagen. Wir hatten da 35 Grad, wir sind 8 Stunden am Tag gewandert, wir haben extrem wenig gegessen. Und ich hatte zusätzlich das Problem, und da sind mir so viele Dinge, Axel, bewusst geworden, was unsere Vorfahren eigentlich für Probleme hatten, die sie lösen mussten. Nämlich unter anderem, wenn du aus so einer Tennissaison rauskommst und du hast relativ wenig Körperfett, du kennst das ja vom Marathonlaufen auch, du hast halt irgendwas so um 9, 10% Körperfett und jetzt gehst du in so eine Steinzeitsituation ohne Körperfett. Und ich war derjenige, der am schlankesten war und der am wenigsten Körperfett hatte von allen Teilnehmern und habe dann damals auch gemerkt, dass ich am schnellsten auch in die Probleme gekommen bin. Nicht am ersten Tag, nicht am fünften Tag, aber so nach 7, 8 Tagen war ich also dermaßen entleert, kann man sagen, dass ich nur noch praktisch von mir selbst konsumiert habe, ja.
Ja, und da gehe ich jetzt gerade nur mal kurz rein, Jens, weil für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also der Jens beschreibt auch diese 10 Tage Steinzeitwanderung in den Pyrenäen, in den spanischen Pyrenäen, ja, sehr, sehr locker und sehr, ja, ich würde sagen, sehr amüsant. Das ist halt nämlich ganz, ganz toll gemacht in dem Buch, muss ich sagen. Und jetzt gehe ich mal in das Buch rein. Jens hat ja gerade von den Steinzeitstudien erzählt. Und das Buch fängt quasi an mit so einer etwas evolutionären Betrachtung. Ich sagte eben evolutionäre Anfänge. Da geht es halt, wie wir uns entwickelt haben als Mensch, wie wir aus den Höhlen rausgekommen sind, wie wir gejagt haben, was wir gejagt haben. Dann geht es im dritten Kapitel über die Ernährung. Und da steige ich jetzt einfach mal ein, weil Jens es gerade gesagt hat in den Pyrenäen, dass er seit 6 Tagen halt wenig gegessen hat. Und am Anfang jedes Kapitels steht halt, das finde ich sehr, sehr gut in dem Buch, steht wirklich was ganz Persönliches von Jens drin. Und da kann man zum Teil schmunzeln. Das sind halt wirkliche Tatsachen und Erlebnisberichte. Und ein Zitat möchte ich gerne mal bringen, weil der Jens es gerade erwähnt hat. Das passt also zu Kapitel 3. Am Anfang ist immer kursiv gedruckt so eine kleine Geschichte. Und es fängt an, kaum zu glauben. Seit 6 Tagen ist mein Stuhlgang offline. Nicht einmal Geräusche sind zu hören. Kein Lüftchen entweicht. Langsam mache ich mir Sorgen. Wie ist es denn ausgegangen? Also, wenn wir da mal reingehen.
Ja, das war so einer dieser Erlebnisse, weil wenn man das am eigenen Leib dann mal spürt, ja, was für Bedingungen das waren, die unsere Vorfahren hatten vor 50.000 Jahren, und dann wird auch deutlich, warum wir diese ganzen Annehmlichkeiten uns nach und nach aufgebaut haben, ja, weil klar, sie machen uns das Leben auch natürlich sehr angenehm. Wir haben heute natürlich eine Überernährung, teilweise haben wir Übergewicht, logischerweise. Wir bewegen uns zu wenig im Verhältnis zu dem, was unsere Vorfahren machen mussten. Also wir nennen das ja in der Fachsprache, nennen wir das Mismatch. Und das ist das, was ich in diesem Buch eigentlich beschrieben habe, dass das dass wir eigentlich mal gebaut wurden, heute eigentlich nicht mehr stattfindet. Also wir haben heute ein Missverhältnis zwischen unserer genetischen Ausstattung und dem, was wir heute an Lebensbedingungen uns geschaffen haben. Das passt nicht mehr so richtig zusammen. Und deshalb sehen wir auch so unfassbar viele Zivilisationserkrankungen, die vor allen Dingen eben mit unserem metabolischen System zu tun haben. Damit ist dann eben gemeint, die Epidemie an Diabetes, an Adipositas und alle assoziierten Erkrankungen, die da letztendlich dranhängen. Weil sehr, sehr viel hängt an diesem metabolischen System. Die WHO sagt ja, 70% aller Erkrankungen, aller chronischen Erkrankungen haben letztendlich mit diesem Problem zu tun. Und damit dann mit diesem von mir in dem Buch beschriebenen Mismatch zwischen unserer genetischen Ausstattung und dem, wie wir unsere Lebenswelt heute gestaltet haben. Ja, und das hat. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich hatte mal einen Theologen bei mir im Kurs. Ich habe ja sehr, sehr viel evolutionsbiologisch dort argumentiert und hatte aber auch mal in einem meiner Kurse einen Theologen, der mich da mal zur Seite genommen hat und hat gesagt: Jens, es ist nicht immer alles Evolutionsbiologie, es ist manchmal auch Theologie. Also für die Hörer da draußen, sucht euch was aus, mir ist das relativ egal. Aber der Mensch hat sich eben entwickelt, er hat sich durch die Lebens- und Rahmenbedingungen entsprechend adaptiert, wie wir in der Fachsprache sagen, und hat sich eben an das Nahrungsangebot beispielsweise auch angepasst. Ja, und da gibt es ja auch einige Mutationen, die habe ich beispielsweise in diesem Buch auch beschrieben, um mal eine zu nennen, das ist so diese Laktasepersistenz. Was bedeutet das? Das ist, dass in manchen Erdteilen eben das Gen für das Enzym Laktase immer noch nach der Laktationsphase produziert wird. Das ist nicht der Normalzustand. Der Normalzustand ist, dass wir nach dem Abstillen eigentlich keine Laktase mehr produzieren können. Und wenn wir keine Laktase mehr produzieren können, dann können wir eben den Milchzucker nicht mehr verdauen. Wir können ihn nicht mehr spalten. Wir können ihn nicht mehr in Galaktose und Glukose aufspalten. Und jetzt hat es irgendwo in der Welt, vermutlich in den nordischen Ländern, wir wissen das nicht ganz genau, wodurch das passiert ist, wahrscheinlich durch einen Umweltdruck. Also mit, auf Plattdeutsch gesagt, die Leute hatten nichts zu beißen und haben dann angefangen, die Milch von Nutztieren zu nutzen, von wahrscheinlich von kleineren Tieren, von Ziegen und Schafen und so weiter. Und haben dann das, was viele auch kennen, eben eine Laktoseintoleranz gehabt. Und irgendwann hat es dann mal eine Mutation gegeben, ein Sprung im Genom, und plötzlich hatte jemand keine Probleme mehr damit. Und dieser Genotyp hat sich dann in diesen Erdteilen entsprechend durchgesetzt und wurde eben von Generation auf Generation weitergegeben, sodass wir heute eine Laktasepersistenz in Skandinavien sehr hoch haben, von bis zu 80, über 80%. Und in Afrika, am Äquator, in Südostasien praktisch bei 0%. Das heißt, da kann niemand nach der Laktationsphase noch Laktase produzieren. So haben wir also nicht alle auf diesem Planeten eine gleiche genetische Ausstattung. Das ist diese Umweltbedingungen, die mit unserem Genom etwas gemacht hat, was aber natürlich sehr, sehr, sehr langsam abgelaufen ist. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der atemberaubenden Geschwindigkeit, wie wir die Natur, unser Leben verändern in den letzten 200 Jahren seit der industriellen Revolution, seitdem das begonnen hat mit dem Weberstuhl und so weiter, seitdem wir bahnbrechende Erfindungen gemacht haben, Antibiotika in der Medizin oder andere Dinge, die wir ja auch in unseren Podcasts schon thematisiert haben, die uns ja praktisch die Infektionskrankheiten vom Hals geschafft haben. Aber auf der anderen Seite, und das habe ich im Buch auch beschrieben, auf der anderen Seite haben wir immer mehr Autoimmunerkrankungen gewonnen. Ja, auch da entsteht so eine Verschiebung eigentlich nur, weil wir werden ja nicht gesünder. Wir leben zwar heute deutlich länger, und das habe ich im Buch auch beschrieben, was es da für Gründe gibt. Wenn man sich das bei Naturvölkern anschaut, dann haben die eben ein ganz großes Problem, das ist die Säuglingssterblichkeit. Was wir ja vor 200, 300 Jahren auch noch hatten, ja, da hat man dann eben auch 6, 7 Kinder bekommen und 2 Kinder sind gestorben und nur 3, 4 sind durchgekommen letztendlich. Heute können wir das Thema letztendlich fast auf null runterbringen. Ja, wir sind, ich weiß gar nicht, wie hoch die Quote ist, aber die ist minimal. Und das verändert natürlich logischerweise die Statistik. Das heißt aber nicht, dass vor 50.000 Jahren die Menschen ja alle nur 30 geworden sind. Auch da sind schon Menschen älter geworden als 40 und 50, wahrscheinlich 60, 70 hat es auch gegeben. Aber statistisch gesehen war das eben eine komplett andere Lebenserwartung, die wir uns heute geschaffen haben. Und das sind die modernen Errungenschaften. Von daher, ich habe auch in dem Buch versucht, jetzt nicht schwarz und weiß zu malen, so nach dem Motto, früher war alles besser. Nein, ganz und gar nicht. Aber die Intention dieses Buches war, dass wir uns bei all den Annehmlichkeiten, bei all den Möglichkeiten, die wir heute haben in der Medizin, bei all den Annehmlichkeiten, die wir nutzen, um diese lästige Muskelbewegung uns vom Hals zu schaffen. Ja? Mein, bis auf die paar Verrückten, die dann Marathon laufen und die jeden Tag Tennis spielen gehen. Ja? Aber ein Großteil der Bevölkerung bewegt sich eben sehr, sehr wenig. Und deswegen habe ich dem Buch auch ein Kapitel zum Thema Bewegung gegeben. Also nochmal unterm Strich, die Intention war nicht, die Zukunft oder das Moderne zu verteufeln, sondern zu sagen, wir müssen uns aus beiden Welten sozusagen das Beste herausnehmen, wie wir heute in der modernen Zeit, in dem modernen Leben überleben können, sodass wir eben keine chronische Erkrankung haben und auch nicht frühzeitig eine chronische Erkrankung bekommen, damit wir eine maximale nicht Lebensspanne, sondern eine maximale Gesundheitsspanne erzielen.
Und da sind wir ja auch schon beim Thema Gesundheit, zieht sich halt wie so ein roter Faden da durch. Ich gehe nochmal über die Kapitel. Wir hatten eben gerade Ernährung. Jetzt kommt noch, du hast auch gesagt, Bewegungsmangel ist auch so ein Thema in dem Buch, Kapitel 4, Bewegung. Und da auch wieder ein kleines Zitat nur, weil ich es wirklich sehr amüsant finde. Es fängt auch wieder an, das Kapitel Bewegung. So fix und fertig war ich lange nicht mehr. Da geht es halt auch um die Wanderung in den Pyrenäen. Und dann gibt es das fünfte Kapitel. Wir kommen gleich noch auf viele Sachen zu sprechen. Sonne, Biorhythmus und Natur. Da kommen wir gleich noch zu. Vitamin N, ich hatte es angekündigt. Und das Kapitel 6 beschäftigt sich dann mit dem Stress zum Abschluss. Das heißt also, es ist ein wirklich, ich würde das Buch sagen, einmal einen interessanten Reisebericht. Total interessant zu lesen, weil es halt sehr viele persönliche Eindrücke von Jens widerspiegelt. Dann finde ich es ganz klasse von dir, du nimmst den Leser mit. Und das ist halt deshalb so, weil das Buch auch nicht zu wissenschaftlich geschrieben ist. Dann gehe ich nämlich nochmal direkt ans Ende. Und zwar hat der Jens einem Kollegen gedankt, einem langjährigen Schulfreund und Weggefährten, der auch insbesondere sich das Buch mal durchgelesen hat und immer wieder auch Anregungen gegeben hat, und zwar komplexe Inhalte verständlich und zugänglich zu machen. Und deshalb ist das für mich so ein tolles Buch. Ich hatte es gesagt, so ein Kompendium, quasi so wie so ein Nachschlagewerk. Ja, ich guck mal, was kann ich in der Bewegung tun? Was kann ich in der Ernährung tun? Wie hat das alles angefangen? Das ist wirklich toll gemacht, das Buch. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Und wir müssen natürlich auch jetzt mal auf die
Ja, lass
Ergebnisse
mich
dieses
ganz kurz einen
Ja,
Satz
klar.
zu Stefan sagen, halt ein Schulfreund, mit dem ich schon in der E-Jugend Fußball gespielt habe. Und wir haben den Kontakt immer gehalten und waren auch zusammen in den USA und sind da rumgereist per Anhalter durch die USA. Ganz tolle Zeit damals. Und Stefan ist halt Journalist geworden, hat bei vielen Tageszeitungen gearbeitet, hatte auch eine eigene Kommunikationsagentur und so weiter. Und ich habe ihm irgendwann mal mein Manuskript gegeben und habe gesagt, Stefan, lies das mal und gib mir mal ein bisschen Feedback. Und dann sagt er, ja, das finde ich ganz gut, weil er ist selber auch Trainer und sieht halt vor allen Dingen im Jugendbereich, ja, dass das Dilemma unserer Koordination und so weiter, viele, viele Kinder heute, die nicht mehr rückwärts laufen können und so weiter. Und er hat sich in der Leichtathletik dort sehr verdient gemacht und hat da wieder Gruppen aufgebaut und so, weil er selber früher auch Sportler war. Und er fand das Buch dann ganz interessant und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, Stefan, du bist doch Schreiberling, kannst du es nicht mal ein bisschen so schreiben, dass auch meine Mutter das versteht? Ja, weil ich komme ja aus der wissenschaftlichen Schreibe und wenn du dann so ganz tief drin bist, immer mit jeden Satz sozusagen mit einem Zitat belegen oder mit einer Referenz belegen. Und das genau wollte ich in diesem Buch eben nicht. Ich wollte ein Buch für jedermann, für jede Frau. Und alle sollten das letztendlich nachvollziehen können. Und was ich auch nicht wollte, das war im Prinzip dann auch die Message, die ich die Stefan mitgegeben hatte, war, dass ich gesagt habe, ich möchte keinen Fahrplan. Also ich wollte keinen weiteren Ratgeber schreiben, ja, der dir vorschreibt, wie du zu leben hast, was du genau zu tun hast. Deswegen gibt es in dem Buch auch nicht unbedingt Checklisten, die man dann alle abhaken muss und dann wird man plötzlich gesund. Sondern ich habe mir eher die Frage gestellt, okay, wie kann man den Leser sozusagen so ein bisschen vor den Spiegel stellen, ja, dass er sich mal so bestimmte Dinge seines Lebens mal anschaut, ja, wie organisiere ich die Ernährung, wie wichtig ist mir das Thema Bewegung, ne, wie viel Stress habe ich und so weiter, um dort, ja, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen so ein bisschen zu geben, ja, immer mal wieder so ein paar Dinge reinzuwerfen, damit man mal über diese Themen auch nachdenkt, denn wir haben ja, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach heute so wahnsinnig viel chronische Erkrankte, ja, also bei mir flattern jeden Tag zwei, drei Anfragen in mein Postfach mit teilweise haarsträubenden Zusammenhängen, die in dieser Medizin, wie wir sie organisiert haben, gar nicht abgeholt werden können. Ja, die dann überwiesen werden auf Facharzt A, B und C, auf Therapeut, auf Heilpraktiker, was auch immer. Ich will jetzt keine Kollegenschelte hier betreiben. Nur das System ist einfach so gemacht, ja, und hat nicht diesen holistischen Ansatz, diesen evolutionsbiologischen, diesen evolutionsmedizinischen, könnte man auch sagen, Ansatz zu überlegen, okay, wo kommt der Mensch her und warum hat er eigentlich heute diese Probleme? Ja? Und wie können wir ein Stück weit aus dem, wie wir designt wurden von der Evolution, wie können wir das in die Moderne rüber retten, sodass wir uns immer über Wasser halten und nicht abhängig sind von Medikamenten? Ja, bedenken, wenn man im Schnitt über 65 nehmen Menschen 4,2 Medikamente im Schnitt. Ja, und das kann auch der liebe Gott oder die Evolution auch nicht vorgesehen haben, dass wir uns mit zunehmendem Alter immer abhängiger von Medikamenten machen. Ja.
Ja, also wunderbar auf jeden Fall. An der Stelle liebe Grüße an den Stefan und ein Kompliment an ihn. Er hat es geschafft. Also du hast wirklich die komplexen Inhalte sehr verständlich und wirklich jedem zugänglich gemacht. Und ich glaube, das versteht auch deine Mutter sehr gut. Und das ist wirklich sehr toll gelungen bei dem Buch. Und was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für euch da draußen, was wirklich mich beeindruckt hat, ist, da sprechen wir auch immer im Podcast drüber, und zwar über so einen ganzheitlichen Blick. Der Jens hat es ja gerade gesagt, unser evolutionäres Erbe mal einfach draufschauen, drauf gucken, woher kommt's eigentlich. Und uns ist dieser ganzheitliche Blick einfach verloren gegangen. Und da nehme ich auch noch mal wieder so ein Zitat. Diese Sichtweise, also die Sichtweise des ganzheitlichen Blicks, ist im konventionellen Gesundheitssystem leider, vorsichtig formuliert, unterrepräsentiert. Und das ist das, was wir ja auch immer sagen, wenn wir auch gesellschaftliche Kritik an der einen oder anderen Stelle mal äußern. Wenn der Arzt heute nur noch 5 oder 7 Minuten pro Patient, pro Quartal Zeit hat, dann kann man halt keinen ganzheitlichen Blick mehr haben. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass uns das verloren gegangen ist. Und deshalb ist es so interessant und so wichtig, auch das Buch für euch einfach mal durchzulesen. Denn es ist halt einfach so, ich habe es mir hier gerade mal aufgeschrieben. Und zwar, es ist halt nicht, wie der Jens sagt, irgendwie der 1500. Ratgeber, sondern es ist eher so ein Wegweiser, würde ich sagen. Ein Wegweiser, und zwar zu einem Leben in Einklang mit unserem evolutionären Erbe. Denn das ist das, was auch Jens drin in der Einleitung beschreibt. Und das ist halt das Schöne daran. Dann habe ich mir nämlich noch aufgeschrieben, weil wir eben bei Bewegung und auch bei Bewegungsmangel waren. Denn ich finde, das Buch rüttelt auf. Es rüttelt auf jeden Fall auf und rüttelt wach, Sachen aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen und vielleicht ins Tun zu kommen. Und das ist auch das Schöne, was du sagst, Jens. In 4 Tagen, also so gesund in 4 Tagen, so heißt der Titel, vielleicht ein bisschen reißerisch, aber ist es nachher auch erklärt. Und zwar, es ist die Macht der kleinen Schritte. Und das finde ich halt total schön darin beschrieben, dass es in den ersten 4 Tagen natürlich nicht alles geheilt werden kann, alle Krankheiten, aber man kann einen ersten entscheidenden Schritt machen. Und das Buch gibt ganz, ganz viele Denkanstöße dazu und stellt auch ein paar Werkzeuge bereit, um gesünder und auch bewusster mit seiner Gesundheit umzugehen. Das auf jeden Fall. Und was Jens sehr schön beschreibt, finde ich, oder was du sehr schön beschreibst, ist halt, dass wir unsere Gesundheit verdammt nochmal endlich wieder selber in die Hand nehmen müssen. Und das ist nämlich die größte Kraft, nämlich, wo, wenn wir nämlich darüber reden, wohin unser Gesundheitssystem steuert, gerade hier in Deutschland oder auch in Westeuropa, die Kosten explodieren an allen Ecken und Enden und wir können es halt einfach nicht mehr bezahlen. Und jetzt die Gesundheit selber in die Hand zu nehmen, das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der in dem Buch auf jeden Fall sehr gut rauskommt.
Ja, und der Titel, den du gerade genannt hast, der ist ja zwar reißerisch auf der einen Seite, hat aber einen Hintergrund. Und der Hintergrund sind letztendlich wieder harte Fakten, nämlich wir haben die Studien gemacht in der Eifel und wir haben gesehen, dass sich viele Blutwerte innerhalb von 4 Tagen massiv verändern. Das muss man sich mal vor Augen führen. Wir haben in Spitzenzeiten über 20 Milliarden US-Dollar für Cholesterinsenker ausgegeben, als die Patente noch nicht ausgelaufen waren. Die sind alle so um 2016, 17 ausgelaufen. Seitdem geht natürlich der Umsatz etwas runter oder stark runter. Aber bis dahin hat man dann einen riesen Reibach mit Cholesterinsenkern gemacht.
Und jetzt noch
Wir haben.
kurz als Ergänzung mit den Cholesterinsenkern, hört euch unsere Folgen zu Cholesterin mal an. Denn, was Jens gerade sagte, ja, die Cholesterin, die Patente liefen aus, aber was wird dann gemacht? Dann wird in der Leitlinienmedizin die Grenzwerte für Cholesterin wieder runter oder raufgesetzt, wie man es gerne haben möchte, sodass wieder neue Medikamente auf den Markt kommen müssen oder auf den Markt kommen, die dann wieder ein Patent haben, wo dann Ärzte nach Leitlinienmedizin wieder bei bestimmten Werten Cholesterinsenker verschreiben müssen. Das ist unglaublich und so läuft einfach das System und so, das ist auch ein Stück Kritik in dem Buch, dass die Pharmaindustrie halt, dass wir uns der Pharmaindustrie einfach so in die Hände geben und deshalb rüttelt das Buch für mich so auf, auch wieder ein bisschen selber über seine eigene Gesundheit mal nachzudenken und zu sagen, was kann ich selber tun? Finde ich
Ja,
ganz.
und die Studien haben gezeigt, dass das möglich ist. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals zu meinem Doktorvater da in sein Büro kam und er sich die Werte dann zum ersten Mal angeschaut hat und war dann ziemlich baff, ja, dass das in der kurzen Zeit passieren kann. Wir haben das in der ersten Studie, als wir in den Pyrenäen waren, haben wir das schon in 10 Tagen gesehen, wie massiv sich das verändern kann. Aber wir haben die gleichen Veränderungen in 4 Tagen dort analysieren können. Und das war damals, bin ich, als ich diese Tour in den Pyrenäen gemacht habe, bin ich zurückgeflogen von Barcelona, das habe ich auch in dem Buch beschrieben, und habe mir gedacht, naja, das war jetzt schon eine ziemliche Mördertour. Meine Mutter wird das nicht machen, die wird es auch nicht durchhalten. Ja, aber wir brauchen ja etwas, was auch für Otto Normalverbraucher, ja, für den Mann, der keinen Leistungssport macht, der sich nicht jeden Tag mit Ernährung beschäftigt, so wie wir das machen, der einfache Hinweise und Wegweiser, wie du gesagt hast, bekommt, um auch seine eigenen Blutwerte ohne Einnahme von Medikamenten zu verändern. Und das ist möglich. Das haben wir dort beweisen können, dass das innerhalb so kurzer Zeit funktioniert. Ja, bleiben wir mal bei Cholesterin. Innerhalb von 4 Tagen ist im Schnitt HDL gestiegen und LDL gesunken. Ja, das, was ja eigentlich jeder Hausarzt gerne auch hätte, damit der Ratio sich entsprechend verändert und er dem Patienten sagen kann, ja, Sie haben kein gesteigertes Risiko. So, und was in den Studien, ich habe es ja in dem Buch in Kapitel verfasst, aber in den Studien haben wir ja im Grunde alle Kapitel in 4 Tagen immer als Synergieeffekt durchlebt. Und das ist im Prinzip auch eine Message dieses Buches, worüber wir auch dringend nachdenken müssen, auch wenn man über medizinische oder therapeutische Maßnahmen nachdenkt, dass die Summe der Einzelteile viel wertvoller und viel effizienter und wahrscheinlich viel besser funktionieren als jetzt einzelne Maßnahmen, die man dann, ne, durchführt und dann 4 Wochen später wieder eine andere Maßnahme durchführt und so weiter. Was will ich damit sagen? Es ist vermutlich, und das zeigen jetzt auch einige Studien, zum Beispiel die sogenannte Do-Health-Study, die gezeigt hat, wenn man mehrere Dinge kombiniert, zum Beispiel ein leichtes Trainingsprogramm mit Vitamin D und Omega-3 kombiniert, ja, dass das einen viel größeren Effekt hat auf zum Beispiel die Wahrscheinlichkeitsabnahme von bestimmten Erkrankungen, als wenn man den einzelnen Faktor nimmt. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als ich meine Doktorarbeit damals verteidigen musste. Da hatten wir einen Professor aus der Pharmaforschung, der zugelost war und der war praktisch als dritter Prüfer da dabei, als ich die Präsentation gemacht habe. Und der hat damals, so nachdem ich das alles vorgetragen hatte, hat er sich auf seinem Stuhl hin und her gewälzt und wurde auf einmal ziemlich unrund und böse und kam dann auch zu Wort und sagte: Ja, aber Herr Frese, das ist doch alles keine Forschung, weil wir wissen doch jetzt gar nicht, was hat denn jetzt diesen Effekt ausgelöst? Und ich bin dann so 2 Schritte zurückgegangen und musste schon schmunzeln, weil ich wusste, dass das kommt. Und ich habe dann damals eben dem Professor gesagt, das war überhaupt nicht die Intention meiner Forschung. Ich wollte gar nicht wissen, wie viel Prozent ein einzelner Faktor, zum Beispiel die Bewegung, die Ernährung, die Stressreduktion, wie viel ein einzelner Faktor dazu beiträgt, dass man ein bestimmtes Ergebnis erzielt, sondern ich wollte erstmal nur wissen, wenn man alles kombiniert, Bewegung ohne morgens zu frühstücken, Handys, Smartphones, Social Medias im Hotelzimmer lässt, ja, also sich praktisch komplett von der modernen Welt mal abkoppelt, was dann in diesem Organismus als Synergieeffekt sozusagen, weil wir haben ja alles geändert. Ja, was dann passiert? Wir haben die Ernährung verändert, wir haben den Bewegungsradius dramatisch verändert, die sind dort 14 bis 16 Kilometer gewandert. Wir haben nur zwei Mahlzeiten konsumiert, auch das ist in der Wildnis immer mal wieder vorgekommen. Na, da gab es Phasen, da haben wir viel am Baum gehabt oder im Boden oder jagen können und da gab es Phasen, da gab es eben nichts. Ja, da war Dürre, da war Winterperiode, da war nichts reif. Und wir mussten damit klarkommen, mit dem, was wir uns vorher sozusagen angefuttert haben. Und das ist spannend. Ich habe jetzt gerade eine Infektion gehabt. Ja, ich habe eine Woche auf dem Sofa gelegen und man merkt, wie aufzehrend so eine Infektion ist. Und wenn man jetzt ein bisschen Fett angesetzt hat vorher, dann ist das Fett dann plötzlich verschwunden nach einer Woche. Ja, also wie viel so eine Infektion kostet. Unsere Vorfahren haben diese Infektionen auch gehabt. Da hat es auch schon Viren, da hat es auch schon Bakterien und Pilze und Parasiten gegeben, sodass der Körper, ne, so einer Bedrohung von außen etwas zusetzen muss, nämlich in Form von Energie. Und die haben wir natürlich heute ausreichend zur Verfügung, das ist kein Thema. Aber heute sind wir praktisch auf der anderen Seite gelandet. Ja, wir haben heute dauerhaft einen Überhang an Energie im Körper, was dann dazu führt, dass wir eine proentzündliche, eine proinflammatorische Situation in unserem Organismus aufbauen. Und das ist einer der wesentlichen Mechanismen, warum wir beispielsweise eine Insulinresistenz bekommen und warum wir damit in einen Mechanismus kommen, den wir Prädiabetes nennen, wo dann am Ende des Tages nicht, aber am Ende einer Periode, ne, von 15, 20, 30, 40 Jahren, am Ende dann Typ 2 Diabetes dabei herauskommt. Ja? Und das könnten wir auch frühzeitig erkennen, wenn wir die richtige Diagnostik machen würden in der Prävention. Und deswegen ist das Buch auch so ein bisschen ein Plädoyer für die Präventionsmedizin. Wir brauchen einfach viel mehr Investitionen in die Prävention, auf der einen Seite politisch, aber auf der anderen Seite, und das ist die zweite Message des Buches, wir können nicht auf die Politik warten, wir können nicht der Politik vertrauen, dass sie dort biologisch, holistisch oder wie auch immer denkt, sondern wir müssen stärker unser Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Uns nicht abhängig machen von dem, was von oben diktiert wird, sondern, das haben wir in der Corona-Pandemie gesehen, wie wichtig das ist, eigene Entscheidungen treffen, selbst Kompetenzen aufbauen und auf dieser Basis dieser Kompetenzen dann auch die Gesundheit aufbauen. Ja, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben über Salutogenese in einigen Episoden gesprochen. Also, dass wir nicht mehr in Krankheitsmodellen, in Pathogenese-Modellen denken, sondern dass wir in jeder Situation, in der wir stecken, ob krank, ob gesund, immer auch unsere Gesundheit aufbauen können oder verbessern oder optimieren können.
Ja, also wie gesagt, ganz toll. Und die Erkenntnisse, die du gerade beschrieben hast, sind auch im Buch nochmal ganz schön zusammengefasst. Deshalb, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, deshalb kann man das nochmal sagen. Also es sind quasi vier Punkte. Einmal, was ihr herausgefunden habt oder was du herausgefunden hast. Einmal für euch da draußen, wie schnell der Körper wieder in Balance kommen kann und seine eigene Balance finden kann. Also 4 Tage reichen dafür aus. Dann, was es auch ist, ein unglaubliches Potenzial der Selbstheilung. Also der Körper ist in der Lage, sich selbst zu heilen. Wir denken immer, wir brauchen Medikamente, wir brauchen Ärzte. Die Natur ist eigentlich unser bester Arzt.
Axel, darf ich noch mal ganz kurz
Ja,
unterbrechen?
klar.
Du sagst gerade, 4 Tage reichen aus. 4 Tage, das will ich noch mal ganz, ganz klar sagen, reichen nicht aus, eine Krebserkrankung zu bewältigen. Aber 4 Tage reichen aus, den Schalter wieder umzulegen. das habe ich auch so formuliert, den Schalter von Pathogenese wieder in Richtung Gesundheit, Gesundheitsaufbau wieder umzulegen. Das ist mir wichtig, weil ein Regenerations- und ein Regulationsprozess, der kann auch Monate und Jahre dauern, logischerweise. Aber ich wollte mit diesem Buch eigentlich nur ausdrücken, dass das möglich ist und auch in kurzer Zeit möglich ist, wenn man seinen Lebensstil mal überdenkt. Wenn man diesen Mismatch, den ich da formuliert habe, versteht, in all seinen Facetten, ne? Ernährung, Bewegung, Stress, in welchem Milieu bewegen wir uns, in welchem Sozialmilieu, in welchem Umweltmilieu bewegen wir uns, also all diese ganzen Themen mal hinterfragt und sich dann überlegt, ist das wirklich ein gesundes Milieu? Deswegen heißt unser Podcast ja auch Milieu oder Mikrobe. Ist das noch ein gesundes Milieu, in dem ich mich bewege, wo mich vielleicht auch so der Film des Lebens hingebracht hat. Ja, manchmal ist es ja so, dann bekommst du irgendein Angebot, ja, du hast dann Sport studiert und dann plötzlich landest du komplett in einer anderen Branche und fragst dich vielleicht 20 Jahre später, ja, war das jetzt richtig oder war das mein Ziel oder ist das meine Berufung, meine Mission gewesen oder so, ja? Nur ein Beispiel, wo man dann vielleicht mit 40, Mitte 40 oder 50 nochmal aufwacht und sagt, Mensch, ich starte nochmal durch, ich mache nochmal was komplett Neues, ich studiere nochmal oder ich kündige und mache einen anderen Beruf oder ich mache mich selbstständig oder was auch immer, ich schreibe ein Buch, ja, einfach um mal wieder so einen neuen Impuls in seinem Leben zu setzen, um den Hebel sozusagen wieder umzulegen.
Ja, wir hatten es ja auch schon gesagt, Jens, du hast gerade gesagt, in 4 Tagen, das hatten wir auch, glaube ich, am Anfang gesagt, dass man halt nicht direkt alles heilen kann, nicht alles wird geheilt, aber in 4 Tagen kann man den ersten entscheidenden Schritt machen. Und das steht auch im Buch drin, die Macht der kleinen Schritte. Also nicht alles auf einmal, sondern kleine Schritte, den ersten Schritt gehen und dann einfach dranbleiben und weiter an sich arbeiten. Deshalb nochmal Punkt 3 so zusammengefasst. Wir hatten gesagt, dass der Körper sich schnell wieder regenerieren und in Balance finden kann. Dann hatten wir die Selbstheilung. Dann als dritten Punkt das Zusammenspiel aller Aspekte des Lebens. Du hast es gerade gesagt, Bewegung, Ernährung, Stress. Da kommt noch die Natur dazu. Sonne, Biorhythmus sind auch große Themen. Und dann die Erkenntnis, wir sind für die Natur gemacht und nicht für die Welt aus Beton, die wir uns selber geschaffen haben. Und das ist, glaube ich, so ein guter Link zum Vitamin N, dass wir hier, das fand ich auf jeden Fall super, wir hatten es an der einen oder anderen Stelle auch schon mal erwähnt, und zwar die heilsame Wirkung von Vitamin N. Und jetzt wollen wir das halt einfach mal auflösen. Vitamin N ist jetzt kein neues Vitamin, das irgendwie jemand erfunden hat oder synthetisiert hat, sondern es steht für Natur. Und das ist eher das Synonym dieses Vitamin N für den Mangel, den wir an Natur haben in unseren großen Städten. Du hast in deinem Buch hier ein Beispiel genannt aus Tokio. Das ist halt ein Riesenmoloch, eine Riesenmillionenstadt. Und die Japaner forschen da halt schon sehr, sehr lange dran an diesem Vitamin N und nennen das Shinrin-Joku. Und zwar das Bad im Wald wird das genannt. Und was ich ganz interessant finde, bevor du jetzt kommst, ist es halt so, wenn Städter in den Wald gehen oder in die Natur gehen, beschreibst du hier, Zitat, Bäume machen Stadtmenschen statistisch betrachtet um 7 Jahre jünger.
Ja, ich bin ich glaube, vor 15 Jahren ungefähr darüber gestolpert, über dieses Thema. Du hast die Forscher erwähnt aus Tokio. Die haben Leute durch die Fußgängerzonen in Tokio laufen lassen und haben das verglichen mit einem Waldspaziergang und haben dann gesehen, dass das Immunsystem komplett anders reagiert. Na, es entwickelt sich in der Richtung, dass es schärfer wird. Zum Beispiel hast du eine erhöhte Population von Natural Killer Zellen, also von natürlichen Killerzellen im Wald, aber nicht in Tokio. Na, du kannst die gleiche Distanz laufen und hast in der Stadt keinen Effekt und im Wald einen großen Effekt. Das wissen wir auch aus den ersten sportimmunologischen Studien, dass jede Sportintervention auch unsere NK-Zellpopulation nach oben schießen lässt. Aber leider ist es so, wenn wir jetzt in der Halle zum Beispiel trainieren, dann haben wir am nächsten Tag schon wieder einen rapiden Abfall. Und die Forscher in Japan haben dann gesehen, und Korea im Übrigen auch, haben gesehen, wenn man das in der Natur macht, dann fallen die nicht ab. Dann bleiben die dort tagelang oben, teilweise über Wochen oben. Und damit schützen die uns natürlich auch vor bestimmten Eindringlingen auf der einen Seite, aber zum Beispiel eben auch von Entartungen. Ja, die Entartungen, die täglich, ich weiß nicht, hundertfach im Körper entstehen, in jeder Ecke des Körpers werden Zellen irgendwo schlecht geteilt, könnten mutieren und unser Immunsystem sorgt dafür, dass diese Zellen immer wieder raus eliminiert werden. Und dafür braucht es bestimmte Zellen, unter anderem sind dafür die Natural Killer Zellen mitverantwortlich. Und wenig Natural Killer Zellen bedeutet eben auch wenig Abwehr gegen zum Beispiel kanzerogene Prozesse, die im Körper entstehen können, die wir gar nicht vermeiden können, passiert in jedem, jeden Tag, hunderttausendfach wahrscheinlich. Umso besser unser Immunsystem funktioniert, umso weniger haben wir ein Thema damit. Und da sehen wir auch, wie stark die Natur ist, ja, also was die Natur, und diese Forscher haben tatsächlich das mal in Fakten bringen können. Und ich, wie gesagt, vor 15 Jahren bin ich da schon drüber gestolpert und fand das eben wahnsinnig interessant, was wir in der Natur Heilkunde in Anführungsstrichen für Möglichkeiten haben, auch wenn sie nicht immer durch viel Geld, durch Pharmafirmen, die sehr viel Geld in die Forschung stecken, nicht immer in der Naturheilkunde diese Möglichkeiten haben, ja, diese großen Studien auch machen zu können, sollte man die Naturheilkunde nicht deswegen abwerten, weil wir dort die Evidence-Based Medicine, also die evidenzbasierte Medizin, eben nicht so hochfahren können, wie wir das in der pharmaorientierten Medizin können, ja, wo einfach sehr, sehr viel mehr Geld im Spiel ist. Und das sind fantastische Untersuchungen. Ich hatte damals, als ich meine eigenen Studien gemacht habe, hatte ich die Idee, ob das denn tatsächlich nur im Wald funktioniert oder nicht auch in anderen Umgebungen. Und wir waren schon so weit, wir hatten schon eine Gruppe zusammengestellt, wir wollten das damals auch im Wattenmeer untersuchen. Ja, wir wollten dann mal 4 Tage durchs Wattenmeer wandern, ja, mit einem Wattführer und dann von einer Insel zur nächsten und vorher Blutwerte und nachher Blutwerte nehmen. Das Problem dabei war, dass Immunparameter zu nehmen eben sehr, sehr teuer ist. Und ich hatte damals keinen Sponsor. Das stimmt nicht ganz. Mich hat da ein Kölner Labor unterstützt. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank dafür. Das Labor Quade, was damals meine Studien begleitet hat. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn ich jetzt Immunprofile messen will. Und deswegen ist das damals letztendlich an den Kosten gescheitert. Aber das hätte ich nochmal eine ganz spannende Geschichte gefunden. Finde ich heute immer noch spannend. Also wenn jemand eine Doktorarbeit braucht, ich wäre der Erste, der da mitmacht. Ja, wenn man ein bestimmtes Kapital zur Verfügung hat, um das nochmal zu untersuchen. Und ich komme ja von der Nordsee. Wattenmeer ist mir nicht fremd. Ein Freund von mir ist Wattführer, der weiß genau, wie man da durch die Priele läuft und das könnte man relativ einfach organisieren. Um nochmal auf die Forscher aus Japan zurückzukommen, die haben dann eben überprüft, woran liegt das denn eigentlich? Liegt das jetzt an der Bewegung? Liegt es am Wald, an den Substanzen, die von den Bäumen abgesondert werden? Und dann haben sie Terpene genommen. Ja, die von den Bäumen abgesondert werden. Und diese Terpene haben sie dann in so einen Zerstäuber gegeben und haben die Leute dann im Hotel übernachten lassen unter Einfluss dieses Zerstäubers. Ja? Unter Einfluss dieser Terpene und haben gesehen, dass immunologisch dort das Gleiche passiert, als wenn man durch den Wald wandert. Das heißt, man kann sich den Wald auch sozusagen wieder in die Hauswände zurückholen, indem man Aromatherapie betreibt. Und wir haben ja auch eine Episode zur Aromatherapie hier in unserem Podcast gemacht. Und das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, was vielleicht für den ein oder anderen Hardcore-Wissenschaftler Esoterik ist. Aber das liegt eben daran, wie ich gerade gesagt habe, dass wir eben dort wenig Kapital zur Verfügung haben, um diese Dinge auch mal evidenzbasiert auch zu untersuchen. Aber ich bin 100% davon überzeugt, dass da wahnsinnig viel Potenzial liegt für Regeneration, Regulation, für Heilungsprozesse und auch eben für gesunde, eben ganz gewöhnliche Regenerationsprozesse. Denn wir wollen ja vital sein, wir wollen morgens aus dem Bett springen, wir wollen Berge versetzen können, wir wollen abends müde ins Bett fallen. Und genau das Gegenteil passiert ja in unserer Gesellschaft. Ja, wir sind morgens müde, wir kommen nicht so richtig aus dem Quark und abends kommen wir nicht in den Schlaf. Na, viele Menschen haben heute Schlafstörungen, das heißt, sie haben Biorhythmusprobleme. Und diesen Biorhythmus habe ich ja in dem Buch auch lang und breit beschrieben.
Genau, und auch die Schlafstörungen. Und wenn da jemand auch nochmal reinschauen möchte in den ganzen Biorhythmus, da haben wir auch schon nochmal eine Folge zu gemacht. Und das Schöne ist, es ist gerade auch ein Link noch zu einem Zitat, weil du sagtest, ja, wir bewegen uns heute nicht mehr und wir kommen abends nicht ins Bett und sind morgens müde. Und eigentlich sollte es ja umgedreht sein. Und wenn einer sich bewegt und ich hatte es ja gesagt, das Buch rüttelt auch ein bisschen wach, sich endlich mal wieder vielleicht auch von der Couch runter zu bewegen und etwas zu tun. Und wenn man dann so wandern geht in den Pyrenäen oder auch in Luxemburg und Deutschland in dem Nationalpark, dann schreibt der Jens nämlich hier zum Thema Bewegung den ersten Satz: So fix und fertig war ich lange nicht mehr. Und das Schöne ist daran, wenn man nach so einer Wanderung so fix und fertig ist, dann kommt man auch relativ schnell in den Schlaf. Und ich habe jetzt das nicht mehr genau als Zitat, aber Schlafstörungen sind gar kein Problem mehr. Steht an einer Stelle, wenn man sich dementsprechend auch bewegt.
Ja, da kann ich vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen. Das ist mir auch bei diesen Studien aufgefallen. Wir waren damals in den Pyrenäen, da waren wir so knapp 15 Leute, glaube ich. Und wir haben dann immer draußen übernachtet. Wir hatten nur eine Isomatte dabei. Das heißt dann, wenn die Sonne unterging, dann mussten wir schauen, dass wir irgendwie noch Nahrung aufnehmen. Und dann haben wir uns aber auch schon auf die Isomatte gelegt. In dem Moment, wo dann die Sonne, ne, im Horizont dann unterging, dann hat der ein oder andere hat noch so ein bisschen seine Stirnlampe rausgeholt, hat noch zwei, drei Seiten gelesen. Aber alle, weiß nicht, 13, 14 oder 15 waren wir, alle sind binnen 10 Minuten eingeschlafen. Und fantastisch, dass die Sonne ging dann auf und alle waren binnen 3 Minuten waren gleichzeitig wach. Ja, und da lief keine Kaffeemaschine. Da liefen nicht diese typischen Reflexe, die wir ja alle kennen. Ja, wo ich früher auch immer gedacht habe, man wacht letztendlich durch den ersten Kaffee auf. Nein, es ist die Sonnenstrahlung, es ist dieses Licht, was wir dort wahrnehmen. Und wir kommen ja jetzt gerade auch aus einem langen, langen Herbst und Winter. Und ich habe jetzt das erste Mal wieder draußen Tennis gespielt und mir ist das wieder so bewusst geworden, ja, was das für eigentlich für ein Scheiß ist, in einer Halle Sport zu treiben. Ja, ich habe den ganzen Winter jetzt unter Kunstlicht Tennis gespielt. Und was für eine Wohltat das ist, wenn du auf einmal wieder 15.000, 20.000 Lux hast, ja, und wieder alles siehst und alles wahrnimmst und wieder mit der Natur in Verbindung stehst, ja.
Ja, und genau das, was du beschreibst, zeigt ja auch das, was du in dem Buch schreibst. Denn wenn wir jetzt, das war ja 2 Tage wirklich schönes Wetter draußen, und wenn man nach draußen geht und dieses Licht sieht, dann sind die Rezeptoren auf den Augen direkt wieder viel aufnahmefähiger. Du hast gerade Vitamin D angesprochen. Das ist das fürs Gehirn, für die Haut. Das ist einfach wieder so wie so eine Frischzellenkur, wenn man wieder rausgeht. Eine Sache, die ich noch gerne sagen würde zu dem Buch, also ihr solltet es auf jeden Fall lesen, denn hinter jedem Kapitel, das finde ich auch nochmal, das hatte ich noch nicht erwähnt, hinter jedem Kapitel gibt es immer ein kleines Interview von 2, 3, 4 Seiten mit wirklich namhaften Wissenschaftlern. Das heißt, das Buch ist jetzt wirklich nicht nur irgendwie so eine nette Aneinanderreihung von irgendwelchen Episoden, sondern das ist wirklich auch wissenschaftlich fundiert, aber für jeden zugänglich. Und in den Interviews gibt es aber noch mal ein bisschen mehr Hintergründe. Und das finde ich auch gut. Vitamin D haben wir auch schon als extra Podcast gehabt. Da kommt auch, den hatten wir auch hier im Podcast, den Professor Spitz. Das ist halt so sein Steckenpferd, das Vitamin D. Auf jeden Fall da mal rein lesen. Wirklich ganz, ganz interessant. Und was mir auch noch aufgefallen ist und was auch gut ist für die interessierten Leserinnen und Leser des Buches, der auch ein bisschen mehr wirklich einen wissenschaftlichen Hintergrund haben möchte, gibt es immer so, ja, so grau unterlegte Kästen, so, wo immer so kleine Exkurse geboten werden, wo auch dann wirklich nochmal etwas mehr wissenschaftlich erläutert wird. Das ist also wirklich sehr, sehr gut. Dann gibt es noch ganz, ganz viele Tabellen und Abbildungen in dem Buch. Das ist also wirklich ein bunter Mix geworden, mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, aber für jeden zugänglich gemacht. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und an der Stelle denke ich, Jens, machen wir heute mal einen Cut. Ich könnte noch ganz, ganz viele Zitate, weil ich habe es ja wirklich durchgearbeitet. Und ich könnte
Ja,
noch
vielleicht
ganz,
noch ein
ganz.
abschließender Satz von mir.
Ja, klar, ja.
Du hast gerade die Wissenschaft erwähnt. Ich habe lange überlegt, ob ich das auch alles mit Referenzen und so weiter garniere. Ich habe dann letztendlich darauf verzichtet, weil ich letztendlich all das, was ich wissenschaftlich auch selber zustande gebracht habe, in Publikationen gepackt habe, die jeder sich runterladen kann. Ja, die sind alle frei verfügbar und ich habe sehr, sehr lange Literaturlisten, aber ich wollte jetzt auch nicht damit langweilen, ja, dass man wie in einer wissenschaftlichen Studie praktisch jeden Satz mit einer Referenz hinterlegt. Deswegen habe ich in diesem Buch darauf verzichtet. Ich wollte wirklich dort die Message rüberbringen und deutlich machen, dass eben, ne, die Summe der Einzelteile am Ende mehr ergibt, als wenn man nur einen einzigen Teil beherzigt. Ja, denn auch Sportler können krank werden oder Menschen, die sich nur mit der Ernährung beschäftigen und so weiter. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist nicht Ernährung alleine. Das Leben ist nicht Bewegung alleine. Das Leben ist nicht nur Stressmanagement alleine, sondern das Leben ist letztendlich alles in einem Organismus in Verbindung mit der entweder selbstgewählten oder manchmal auch, ich bezeichne das immer ganz gerne auch als falschen Film. Manchmal kommt man auch in den falschen Film, man kommt mit den falschen Leuten zusammen, man hat das falsche Milieu vielleicht, das soziale Milieu, wo man sich vielleicht auch nicht so wohl fühlt, wie das mit in seiner Persönlichkeit eben auch geschrieben steht. Und deshalb auch an der Stelle da vielleicht nochmal der Hinweis: Wir haben immer die Möglichkeit, jeden Tag Dinge zu verändern. Und wir müssen nicht den Mount Everest besteigen. Ja, wir können eine kleine Hürde nehmen, ja, wir können den erstmal den Deichspaziergang machen und dann vielleicht mal eine kleine Anhöhe, die wir erwandern und so weiter. Also die Dinge immer weiter so in Treppenform nach oben weiter ausbauen. Wir müssen es nicht perfekt machen, auch das vielleicht nochmal eine Message. Ja, das hat man ja oft das Thema, dass man nicht anfängt, weil man nicht gleich bei 100% sein kann. Ja. Also in kleinen Schritten anfangen, immer weiter optimieren, und an seiner eigenen Gesundheitsstory letztendlich arbeiten.
Auf jeden Fall. Und man braucht auch nicht immer, wenn einer sagt, ja, ich kann nicht anfangen, ich habe kein Equipment oder sowas. Man braucht nicht das teuerste Equipment, man braucht gar nichts. Man kann mit seinen ganz normalen Straßenschuhen über den Deich marschieren. Also ganz normal. Also man braucht nichts, um anzufangen im Prinzip.
Ja, und ich hatte vor kurzem, vielleicht das passt da noch ganz gut rein, meine Frage, ja, Herr Frese, Sie wollten mir doch auch noch einen Trainingsplan schreiben. Ich schreibe schon lange keine Trainingspläne mehr. Und dann habe ich der Frau gesagt, fangen Sie doch mal an mit 20 Kniebeugen. Und 2 Tage später meldete sich die Dame und sagte mir, Mensch, Herr Frese, ich habe Muskelkater. Kann das von den Kniebeugen kommen? Ich sage, ja, anfangen, ja. Und wenn man Muskelkater hat, dann muss man nicht am nächsten Tag wieder 20 Kniebeugen machen, sondern dann muss man erstmal abwarten, bis die Regeneration durch ist und dann macht man wieder 20 Kniebeugen und irgendwann nimmt man mal eine Hantelstange dazu und dann kommt vielleicht auch mal ein Gewicht links und rechts drauf und so steigert man sich dann nach und nach immer mehr und das braucht halt seine Zeit und so bauen wir Leistungsfähigkeit auf, aber so bauen wir auch Gesundheit auf. Ja, da geht es um das Denken.
Noch eine Ergänzung zum Abschluss, weil du gerade gesagt hast, dass du nicht jede im Buch, nicht jeden Satz mit einem Zitat oder mit einer Literaturangabe hinterlegt hast. Aber es gibt in dem Buch auf jeden Fall ganz hinten 14 Seiten, immerhin noch 14 Seiten, was heißt immerhin, noch 14 Seiten Literaturliste. Und das ist ganz schön nach Kapiteln gegliedert. Also zu jedem Kapitel sind da so 1,5 bis 2 Seiten immer auch Literaturangaben. Das heißt, wenn jemand sich dafür interessiert, woher die Informationen kommen, woher das Wissen kommt, dann kann er sich auch in den ganzen Literaturangaben gerne auch verlieren und kann dort auch noch ganz, ganz viel nachlesen. So, wir könnten noch ganz, ganz viel über das Buch sprechen. Also ich hätte noch ein paar Themen, die wir besprechen können, aber die können wir vielleicht sogar als Anlass nehmen, vielleicht mal einen extra Podcast zu machen. Ich glaube, da werden wir das ein oder andere finden. Jens, an der Stelle vielen, vielen Dank einmal noch einmal wieder für das Interview, dass du hier uns zur Verfügung stehst. Und natürlich vielen Dank für dieses tolle Buch. Muss ich sagen, wir werden es in den Shownotes verlinken. Einige andere Informationen gibt es auch noch dazu. Und von daher, das Plädoyer fangt an. Und was mir im Kopf geblieben ist, was ich wirklich gut finde und nach draußen geben kann, was du auch gerade noch gesagt hast, fangt an, die Macht der kleinen Schritte. Man muss nicht direkt auf den Mount Everest, es reicht der Deich, es reicht eine leichte Anhöhe oder es reicht auch ein Spaziergang von 20 Minuten in einem Wald, in einem Park. Anfangen ist das Gebot der Stunde. Jens, vielen, vielen Dank. Euch da draußen auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.